Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 21 der Vorlesung Lineare Algebra 2 im Sommersemester 2020. Heute werden wir erstmal fortsetzen unsere Untersuchung von Eigenschaften Skalarprodukte und dann werden wir Gram-Schmidt Algorithmus lernen und im Abschnitt 16 werden wir dann Richtdarstellungssatz beweisen und damit die zu jeder lineare Abbildung T eine lineare Abbildung T-Stern zuordnen, die wir die konjugierte Abbildung nennen werden. Also erstmal wollen wir noch die Schwarzungleichung im Satz 21.1, Seite 1, noch als Korollar zu Bessels Ungleichung herleiten. Also die Schwarze Ungleichung besagt, dass für alle x und y in V ist der Absolutbetrag von dem inneren Produkt x, y von oben beschränkt durch Produkt der Normen Norm x mal Norm y. Und für den Beweis, wie gesagt, benutzen wir direkt Bessels Ungleichung. Also wir nehmen uns ein y, was ungleich 0 ist. Und dann können wir normalisieren, also y1 als y geteilt durch Norm y nehmen, sodass y1 eben eine Norm 1 hat. Dann ist y1 so ganz alleine orthonormal und wir können jetzt Bessels Ungleichung anwenden und bekommen, dass dieser Absolutbetrag von x von Produkt in Skalarprodukt x y1 zum Quadrat beschränkt ist durch Norm x zum Quadrat. Dann können wir jetzt mit dem, was y1 eigentlich ist, berechnen, dass 1 geteilt durch Norm y zum Quadrat mal Absolutbetrag zum Quadrat von Skalarprodukt xy kleiner gleich Norm von x zum Quadrat. Und wenn wir das alles wieder umschreiben, bekommen wir die Schwarzungleichung. Sobald wir ein Skalarprodukt haben, also haben wir eine Norm und sobald wir eine Norm haben, haben wir eine Distanz. Was sind die Eigenschaften von einer Distanz? Die werden in der Proposition 21.3 zusammengefasst. Die Distanz ist symmetrisch, also Punkt I in dieser Proposition 21.3 besagt, die Distanz von x und y ist die gleiche wie von y x. Die Distanz ist immer eine reelle, nicht negative Zahl und die ist gleich 0, genau dann, wenn x und y gleich sind. Die erfüllt die Dreiecksungleichung und die ist translationsinvariant. Das ist Punkt 4. Und zum Beweis können wir, das ist ganz ähnlich wie die Beweise, die man für die Norm berechnet hat. Ganz einfach, ich mache hier zum Beispiel die Ungleichung in 3, also die Dreiecksungleichung. Und die geht folgendermaßen, da werden wir gleich sehen. Wir berechnen die Norm von x plus y zum Quadrat. Wir benutzen hier die Linearität in der ersten Variablen beziehungsweise die konjugierte Linearität in der zweiten Variable, schreiben das um als Norm von x zum Quadrat plus Skalarprodukt xy plus Skalarprodukt xy konjugiert plus Norm von y zum Quadrat. Das schreiben wir nochmal als Norm von x zum Quadrat plus zweimal die reelle Teil von dieser Zahl xy, Skalarprodukt xy, plus die Norm von y zum Quadrat. Ja, das ist, weil, wenn man eine komplexe Zahl zu seiner Konjugierte addiert, dann bleibt übrig nur dieser reelle Teil der komplexen Zahl. Und das kommt dann zweimal hier vor. Und jetzt können wir das nochmal umschreiben, hier von oben abschätzen. Also das alles ist kleiner gleich. Norm von x zum Quadrat plus zweimal Absolutbetrag von Skalarprodukt xy plus Norm von y zum Quadrat. Jetzt können wir die Schwarzungleichung benutzen für den nächsten Schritt. Dann können wir schreiben, das sei gleich, kleiner gleich Norm x zum Quadrat plus zweimal. Und anstatt Skalarprodukt xy können wir jetzt Produkt der Normen schreiben, also zweimal Norm x mal Norm y plus Norm y zum Quadrat. Und hier in diese letzte Summe kann man zusammenfassen als Norm x plus Norm y zum Quadrat. Und damit haben wir die Dreiecksungleichung gezeigt. Eine Bemerkung dazu in 21.4, die weitere Eigenschaften der Norm sind hier zusammengefasst. Also die definierenden Eigenschaften der Norm sind hier zusammengefasst. Eine Norm ist eine Abbildung mit den Eigenschaften, dass Norm x ist 0, genau dann, wenn x 0 ist. Norm von c mal x ist gleich Absolutbetrag von c mal Norm x für alle c in dem Grundkörper, für alle Skalaren c in dem Grundkörper. Und drittens, dass die Norm der Summe beschränkt ist durch die Summe der Norm. Also das ist die Dreiecksungleichung für die Norm. Okay, und jetzt können wir den Begriff von orthonormale Basis wieder aufgreifen. Also eine orthonormale Menge, die gleichzeitig eine Basis bildet, heißt eine orthonormale Basis. Und Gram-Schmidt-Verfahren sagt uns nun, dass wir für den endlichdimensionalen Fall von einem K-Vektorraum mit einem inneren Produkt immer eine orthonormale Basis finden können. Und der Beweis enthält eigentlich einen Algorithmus, ein Prozedere, ein Verfahren. Es ist ganz deutlich hier zu sehen in dem Beweis, die Beweisschritte. Also wir fangen an mit einer Basis für unser Vektorraum und wir werden nach und nach diese Basis orthonormalisieren. Wir werden also eine orthonormale Basis y bilden per Induktion. Also von der Basis x, wenn wir eine Basis y bilden. Und die Basis y ist dann orthonormal. Es geht los mit dem ersten x. Wir können x1 durch einfach normalisieren, also durch y1 ersetzen, indem wir durch die Norm von x1 dividieren. Das ist unser Induktionsanfang, also das ist für r gleich 1. Und jetzt können wir annehmen, dass wir y1 bis yr, wobei r kleiner gleich n ist, definiert haben, sodass die Menge y1 bis yr orthonormal ist und jede yj in dem Span von x1 bis xj sich befindet. Und jetzt wollen wir noch einen Schritt, also Induktionsschritt machen. Wir wollen, dass ja diese Menge y1 bis yr um ein Glied noch erweitern, so dass es orthonormal bleibt und erzeugend bleibt. Okay, wir wollen betrachten so eine allgemeine lineare Kombination in Stern von diesen Ys, die wir definiert haben, und von dem Basiselement Rx plus 1. Wir schauen uns also diese eine lineare Kombination, die habe ich Z genannt, xr plus 1 minus Summe i von 1 bis r ci yi, wobei ci werden wir in k richtig auswählen. Wenn man so eine lineare Kombination hat und man berechnet Skalarprodukte, dann bekommen wir durch diese Berechnung das genau, was wir brauchen. Das heißt, wenn wir allgemein berechnen, Skalarprodukt Z, Y, J, dann bekommen wir XR plus 1 Y, J minus CJ. Das für alle J von 1 bis R. Das heißt, dass diese Skalare, die in einer linearen Kombination erscheinen, da können wir sie wählen als CJ gleich XR plus 1 Skalarprodukt YJ. Wenn wir das machen, dann sehen wir, dass in dieser Berechnung vom Skalarprodukt von Z und YJ, die Berechnung gibt uns dann also, dass Z Skalarprodukt YJ ist gleich CJ minus CJ, also ist gleich 0 für alle J von 1 bis R. Das heißt, Z ist orthogonal zu jedem von dem Y1 bis YJ. Orthogonal, aber wir wollen orthonormal, dann setzen wir YR plus 1 ist Z dividiert durch seine Norm. Und jetzt ist YR plus 1 eine erweiterte orthonormale Menge. Und diese Induktionsverfahren stoppen wir, wenn wir R gleich an N erreicht haben. Und dann haben wir eine orthonormale Basis gebildet. Damit haben wir Gram-Schmidt-Verfahren bewiesen. In Seite 2. Ich mache weiter in Seite 2, untere Hälfte, mit Satz 21.7. Wir hatten in dem 20. Skript das orthogonale Komplement W orthogonal definiert, aber wir hatten noch nicht gezeigt, warum wir das Komplement nennen. Der Satz hier wird das jetzt begründen. Es gilt nämlich eins, dass diese W-Orthogonal tatsächlich ein Komplement ist zu W. Und zweitens gilt auch noch dass W-orthogonal orthogonal wiederum W ist. Das beweisen wir, indem wir rechnen. Also mit Gram-Schmidt erlaubt uns eine orthonormale Basis für B zu wählen. Das machen wir, also eine Basis X, die orthonormal ist. Und schreiben jetzt jedes Element in W als Linearkombination in diese orthonormale Basis. Und wir wissen auch noch, dass die eindeutigen Koeffizienten, die in dieser Linearkombination erscheinen, hier durchgegeben sind. Gut, dann können wir jetzt Bessels Ungleichung betrachten. Und von Bessels Ungleichung wissen wir, dass y, was definiert ist als z minus x, orthogonal zu den xi ist. Und damit ist es orthogonal zu W. Es ist ja orthogonal zu einer Basis von W, also insbesondere orthogonal zu W durch die Axiome des Skalarprodukts. Das heißt, dass diese y sich in W orthogonal befindet. Das heißt wiederum, dass wir z also als Summe x plus y schreiben können, wobei x in w ist und y in w orthogonal. Da z beliebig war in v, haben wir damit bewiesen, dass v die Summe von w plus w orthogonal ist. Jetzt müssen wir noch prüfen, dass die Summe direkt ist, das heißt, dass der Durchschnitt 0 ist, aber das folgt wieder von den Axiomen von inneren Produkt. Denn wenn x sich in W befindet und auch in W orthogonal, bedeutet das innere Produkt x, x gleich 0 ist, und das ist der Fall nur, wenn x gleich 0 ist. Also ist die Summe direkt, damit ist Punkt 1 bewiesen. Und zu Punkt 2 müssen wir nur ja eine Inklusion zeigen. Im Skript 20 haben wir die andere Inklusion gezeigt. Wir müssen also zeigen, dass wenn Z, wenn wir ein Element Z aus W orthogonal orthogonal haben, dann ist diese Z auch in W. Jetzt gilt allgemein für ein Z in V, dass man Z als X plus Y schreiben kann, wobei X in W und Y in W orthogonal ist. Das kommt aus Punkt 1. Also ganz allgemein gilt das. Also wenn wir allgemein berechnen, dann bekommen wir das innere Produkt ZX ist gleich Norm X zum Quadrat und innere Produkt ZY ist gleich Norm Y zum Quadrat. Aber wenn Z in orthogonal ist zu W orthogonal, dann ist ja darüber hinaus inneres Produkt ZY gleich 0, weil Y ja in W orthogonal ist. Das heißt, dass wir dann die Norm von Y zum Quadrat gleich 0 finden. Das heißt, dass Y gleich 0 ist. Das heißt wiederum, dass in dieser Schreibung von Z ist die W-orthogonal-Komponente Y trivial. Das heißt, dass Z eigentlich in W ist. Und damit haben wir auch diese Inklusion gezeigt und die Gleichheit von Satz 21.7.2. Z setzt sich fort in Seite 3 mit dem neuen Abschnitt. Den habe ich geteilt als 16a und 16b. In 16a will ich die Beziehung zum Dualraum V Stern begreifen und in 16b im nächsten Skript die Beziehung zum Bidualraum V-Stern-Stern begreifen. Okay, also wir fangen an mit Satz 21.8, das ist Richtdarstellungssatz. Und es besagt, sei f eine lineare Funktionale in V-Stern, dann gibt es genau ein y in v, sodass f von x gleich x Skalarprodukt y für alle x in v. Diese Gleichung nenne ich Kreuz. Und das wollen wir beweisen. Also, wir nehmen an, dass f ungleich 0 ist und schauen uns Kern f. Also Kern f ist nicht der ganze Vektorraum. Und wenn der Kern f nicht alles ist, dann ist orthogonal dazu nicht trivial. Also wenn orthogonal, also w orthogonal nicht trivial ist, dann können wir ein y0, ein Vektor y0 finden in w orthogonal, welches ungleich 0 ist. Ohne Einschränkung können wir sogar annehmen, dass der Vektor y nur im Norm 1 hat. Und jetzt, wenn wir ein bisschen tricksen hier, ein bisschen ahnen, was wir machen wollen, was wir machen müssen. Wir müssen ja ein y finden, sodass die Gleichung Kreuz erfüllt ist. Also, ich setze mal, y ist dieses Skalar f von y0 konjugiert mal y0. Dieses Skalar f y0 ist ja ein Skalar in dem Grundkörper, möglicherweise C, je nachdem, ob wir über C oder über R arbeiten. Also, sicherheitshalber machen wir noch konjugiert. Also, y ist f y0 konjugiert, diese Skalar, diese komplexe Zahl konjugiert, mal Vektor y0. Jetzt wollen wir beobachten, wir wollen eigentlich jetzt beweisen, dass diese y ist der gewünschte y. Und dafür werden wir das in Schritte machen. Wir werden erstmal beobachten, dass diese y erfüllt seine Mission, die Mission, die die Gleichung kreuzt, erfüllt es für y0. Also wir berechnen Skalarprodukt y0y und bekommen tatsächlich f von y0. Jetzt erweitern wir das ein bisschen zu dem linearen Erzeugnis von y0, also alle Skalarvielfach von y0. Und wir berechnen in Punkt 2, also in diesem zweiten Punkt, dass auch da für x gleich Lambda mal y0 gilt, f von x ist gleich x, Skalarprodukt xy. Also dort ist auch die Gleichung Kreuz erfüllt. Wie ist es dann mit dem Unterraum, wir wissen ja, dass unser Vektorraum die direkte Summe ist von W und ein Komplement dazu. Also schauen wir uns mal die Elemente in dem Unterraum W. In dem Unterraum W können wir uns auch schnell überzeugen, dass die Gleichung Kreuz erfüllt ist, indem wir diese Skalarprodukt xy berechnen. Gut, jetzt ganz allgemein nehmen wir ein x in v und wir machen einen Trick, wir schreiben x um. Wir schreiben x als x0 plus Lambda mal y0, wobei Lambda f von x geteilt durch f von y0 ist. Und x0 ist x minus Lambda y0 setzen wir hier auch noch. Gut. Diese Gleichung also stimmt, weil wir das forciert haben sozusagen. Und jetzt können wir berechnen, was ist f von x0. Und wir sehen, dass f von x0 gleich, ja das haben wir ja forciert, gleich 0 ist. Also ist diese x0 in dem Kern von f, also x0 ist in w. Und jetzt berechnen wir alles zusammen, was ist f von x? Ja, laut Definition oder laut Umschreibung von x und Linearität von f bekommen wir f von x ist f von x0 plus f von Lambda y0. Okay, aber wir haben ja schon Kreuz erfüllt für x0, also das ist x0 Skalarprodukt y plus. Wir haben ja auch Kreuz erfüllt für Lambda mal y0, also plus Skalarprodukt Lambda y0 y. Das sammeln wir wieder zusammen mit Linearität in der gleichen, in der ersten Variablen. Wir bekommen x Skalarprodukt x0 plus Lambda y0 y und wir erkennen, dass das genau Skalarprodukt xy ist. Also ist Kreuz immer erfüllt. Und wir haben diese y gefunden, was das wir gesucht haben. Wir haben dann ja gesagt, es existiert ein eindeutiges, also wir müssen noch die Eindeutigkeit schnell prüfen, aber die kommt sofort aus dem ersten Axiom, ja, für Skalarprodukte. Wenn Skalarprodukt xy1 gleich Skalarprodukt xy2 für alle x, dann gilt für alle x, dass x Skalarprodukt y1 mit minus y2 gleich 0 ist. Insbesondere wenn x gleich y1 minus y2, bekommen wir das Norm von y1 minus y2 zum Quadrat gleich 0 ist. Und durch die Axiome, die wir gelernt haben für die Skalarprodukte bzw. für die Normen, die daraus entstehen, bedeutet das y1 minus y2 gleich 0. Also y1 ist gleich y2 und die Eindeutigkeit ist damit bewiesen. Wir wollen jetzt zusammenfassen, ein bisschen formalisieren, was wir aus diesem Riesdarstellungssatz bekommen. Das fasse ich zusammen als Satz 21.9. Wir können jetzt eine Abbildung Rho definieren. Die Abbildung wird definiert von V Stern in V. Wir ordnen zum F diese y, was wir gefunden haben. Und diese Abbildung ist additiv. Also Rho von F1 plus F2 ist gleich Rho von F1 plus Rho von F2, ist surjektiv, ist injektiv. Also man würde gerne sagen, das ist eine Isomorphie von Vektorräumen, aber nicht ganz. Also in dem komplexen Fall nicht ganz. Leider gibt es so einen kleinen Änderung hier. Wir müssen auf die Konjugation der komplexen Skalaren achten. Im Punkt 4 von Satz 21.9. Gut, also wir haben diese Abbildung Rho gefunden jetzt und diese Beweise sind ganz kurz. Jedes Mal ist es eine Berechnung, was wir hier machen. Die Additivität ist ganz klar. Die Surjektivität auch, weil es genügt ja, dass wir für ein gegebenes Y f von x als x-Skalarprodukt y definieren. Und dann haben wir, dass Rho von diesem f gleich y ist. Also ist das die Surjektivität. Die Injektivität gilt auch, weil wenn x-Skalarprodukt 0 gleich 0 ist für alle x, dann ist f gleich 0. Also der Kern der Abbildung ist dann ja trivial. Und letztendlich können wir diese Eigenschaft, wo wir Rho von Cf gleich C konjugiert Rho f sofort mit den Axiomen von Skalarprodukt wieder berechnen, wie es hier unten in Seite 3 geschrieben ist. In Seite 4 habe ich zusammengefasst Folgerungen, die routinemäßig zu beweisen sind. Die haben wir dann in diesem Übungsblatt wieder gefunden, detailliert ausgearbeitet und die wichtigste Folgerung, die ich hier noch in diesem Audioaufnahme heraufheben will, ist die Folgerung Nummer 4 und das ist die Existenz und Eindeutigkeit der Abbildung des Sterns. Also wenn wir eine Abbildung T in LVV haben, also ein Linearoperator, dann gibt es eine eindeutig definierte Abbildung des Sterns ebenfalls in LVV, also ebenfalls ein Linearoperator, die definiert ist durch die Eigenschaft, dass der Stern von Y gleich Z ist, genau dann, wenn für alle X, X-Skalarprodukt Z ist gleich TX-Skalarprodukt Y. Die Existenz und Eindeutigkeit von T-Stern folgen unmittelbar von Riesdarstellungssatz. Und dieser T-Stern erfüllt die Eigenschaften 1 bis 4, die ich hier aufgelistet habe und die nützlich sind. Insbesondere will ich hier Eigenschaft 2 nochmal deutlich besagen, weil wir diese Eigenschaft später in Skript 24 und 25 wieder implizit benutzen, dass wenn wir einen Operator haben und eine Matrixdarstellung haben, so dass die, diese Matrixdarstellung A Stern ist, dann ist das für diese Basis Y in 2. Das werden wir später benutzen, zu beobachten, dass wenn ein Linearoperator eine Matrix A als Darstellung hat, sodass A gleich A Stern ist, dann ist dieser Operator erfüllt T gleich T Stern ist. Das ist ja nur in dem Skript 24. Und wichtig ist, dass die Determinante von dieser Matrix A Stern ist die konjugierte komplexe Zahl zur Determinante von A und ebenfalls, dass die Eigenwerte von dieser Matrixdarstellung A Stern die konjugierte der Eigenwerte von A sind. Wie gesagt, diese Eigenschaften sind routinemäßig zu prüfen. Die wurden in dem Übungsblatt geprüft und die würden dann implizit in den weiteren Skripten benutzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir machen weiter im Skript 22, fangen an mit Abschnitt 16b und setzen fort unter Untersuchung zu Beziehung zum Bidual. Auf Wiederhören in Skript 22.